Micro Europa.
Sounds.
Modern. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo zu Micro Europa, einem Gemeinschaftsprojekt von Uniradios aus ganz Europa. Ich bin Tanja Hippler. Heute dreht sich in unserer Sendung alles um das Thema Privacy. Das wären Nirvana mit Son of a Gun und ihr hört Micro Europa mit dem Thema Privacy. Privatheit, das ist etwas, was man sich zum Beispiel in Wohngemeinschaften nicht so recht vorstellen kann. Rebecca Raab hat sich einmal umgehört, wie es sich denn in bunt gemischten Wohnprojekten so lebt.
Wie eine Burg, umgeben von hohen Betonmauern, liegt in der Tübinger Weststadt das Fichtehaus. Auch wenn das selbstverwaltete Wohnheim auf den ersten Blick steril erscheinen mag, spätestens beim Öffnen des Eingangsportals gelangt man in eine eigene Welt. So geschah es auch dem 22-jährigen Rhetorikstudenten Florian und seinem Mitbewohner, den 26-jährigen Joscha.
Ich hatte erst noch ein bisschen Bedenken, weil hier halt in einem Stockwerk so viele Leute zusammen wohnen, 9 oder 12 Leute. Und habe mir dann aber gedacht, ich probiere es einfach mal aus, ein Semester lang. Werde ich ja sehen, ob es was für mich ist oder nicht. Ja, inzwischen wohne ich seit 3,5 Jahren hier.
Erbaut wurde das Tübinger Wohnheim in den 60er Jahren von einer anthroposophischen Hochschulgruppe. Doch um hier ein Zimmer zu bekommen, ist eine Waldorf-Vergangenheit nicht zwingend. Die 70 Bewohner haben die unterschiedlichsten Lebenshintergründe. Charakteristisch für das Fichtehaus ist jedoch der starke Zusammenhalt der Bewohner untereinander.
Also es gibt ein Orchester, es gibt einen Chor, es gibt
diese 2 Theatergruppen, wo ich dann auch mitmache. Und sonst gibt es eben halt die verschiedenen Dienste. Halt Zuständigkeiten für die verschiedenen Räume, Foyer und so weiter.
Der gemeinsame Alltag prägt das Leben auf den 3 Stockwerken des Hauses. Die Türen zu den Zimmern der Bewohner sind nur selten geschlossen. Musik dringt leise durch die Gänge, Wäscheständer und kleine Schränke stehen vor den Zimmern und erschweren das Durchkommen zur engen Gemeinschaftsküche am Ende des Ganges. Neben diesem Platzmangel bei 70 Bewohnern gibt es noch andere Schattenseiten des engen Aufeinanderwohnens. Zum Beispiel die Waschmaschine.
Ich selbst habe mal irgendwie meinen Waschtermin verschlafen und danach war aber nichts mehr frei und am nächsten Tag auch nicht und am nächsten Tag auch nicht. Und dann musste ich das Ganze zu einem Waschcenter irgendwie in die Stadt bringen.
Das Wohnprojekt LU15 in der Tübinger Südstadt hatte bis vor kurzem noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Das alternative Wohnheim am Tübinger Sternplatz war ab 1979 10 Jahre lang besetzt und von der Stadt nicht sonderlich geschätzt. Mittlerweile haben die Bewohner das Haus mit Hilfe von privaten Krediten aufgekauft und damit legalisiert. Dennoch ist der Argwohn geblieben. Die Studentin Nana ist Anfang 20 und kennt das schon seit ihrem Einzug.
Ich bin da gerade eingezogen und da hieß es, okay, das Haus ist jetzt, also es wird jetzt gekauft. Ist ja eine lange Geschichte, unser Haus war ja früher besetzt. Dann wurde es vom Wohnheim gekauft und wir durften hier so auf Zwischennutzung, wurden wir hier noch geduldet, aber es kamen immer wieder Anrufe vom Wohnheim, okay, ihr müsst jetzt hier raus. Das Studentenwerk hatte eigentlich vor, das Haus abzureißen und dann Neues zu bauen, aber das wollten wir ja auf keinen Fall.
Die LU15 zeigt sich nach außen hin stark linksalternativ. Doch hinter einem solchen Wohnprojekt steckt mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Regelmäßig veranstalten die Bewohner der LU15 Vorträge und Workshops zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Außerdem vernetzen sie sich bundesweit mit anderen Wohnprojekten. Bis vor kurzem noch war die Fassade von Graffitis übersät. Seit der gemeinschaftlichen Renovierung im letzten Jahr sind diese zwar verschwunden, bunt ist es innen noch immer. Was die Leute darüber denken, war Nana von Anfang an egal.
Für mich war halt von Anfang an klar, dass ich auf keinen Fall alleine wohnen will. Und dann habe ich mich halt ein bisschen informiert. Was mich im ersten Moment abgeschreckt hat, war dieses Haus von außen, weil es war halt total bemalt. Und ich habe dann aber gedacht, nee, das ist schon das, was ich auch irgendwie will. Also es soll schon auch alternativ sein. Naja, und dann hat das echt ganz gut geklappt.
So gut sogar, dass die Kulturwissenschaftlerin den Rest ihrer Studienzeit hier verbringen möchte. Zusammengehalten von der Vielfalt ihrer Bewohner beweist die Lu, dass sie mehr ist als nur ein Wohnprojekt.
Was ich hier auch so toll finde, also wir sind halt nicht nur Studenten. Der Carlos, der ist Bauarbeiter. Hier gegenüber von mir wohnt der Gopal, das ist ein Zimmermann. Der Fetzi ist freiberuflich. Diese Mischung finde ich halt ganz cool, dass du halt, wenn du nach Hause kommst von der Uni, dich also nicht nur mit Studenten unterhältst, sondern eben auch mit ganz anderen Leuten, die dann um 4 von der Arbeit kommen.
Auch für andere Studenten ist das Leben in einem Wohnprojekt der optimale Lebensstil während der Studienzeit. So auch für Fichtehausbewohner Joscha. Nach seinem Studium wird er aber wohl nicht mehr im Fichtehaus wohnen bleiben, denn dann beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt, in dem er auch mehr Quadratmeter und Geld zur Verfügung haben wird.
Das waren Ignite aus Kalifornien mit A Place Called Home aus dem gleichnamigen Album. Wir haben soeben einiges über das Zusammenleben in Tübinger Wohnprojekten gehört. Das ist jedoch nicht das Alternativste, was Tübingen zu bieten hat. In der Wagenburg, Kunterbund und Bambule im französischen Viertel leben manche sogar ohne Wasser und Strom. Die 18-jährige Ina erzählt, wie das Zusammenleben hier abläuft und ob man hier überhaupt an so etwas wie Privatsphäre denken kann.
Das ist halt Improvisation und da muss man halt schauen, wie hoch man seinen Standard legen möchte. Hier gibt's Leute, die möchten absolut keine Spuren hinterlassen in der Welt. Die haben voll den Öko-Film und möchten jetzt auch nicht unbedingt mit Strom und mit Wasser leben oder so. Die grenzen sich da total ab. Und dann gibt's Leute, die haben das Dach voller Solarzellen gestellt und haben dann ihre Playstation und ihr Internet. Naja, und ich finde, da muss man einfach ein bisschen den Mittelweg finden. Also es ist alles möglich. Wir haben jetzt auch ein Internetkabel verlegt oder einen Kühlschrank gekauft. Also einen gewissen Standard kann man sich hier auf jeden Fall zurechtbauen.
Das Mädchen beendet ihren Satz lächelnd und knotet ihre blonden Dreadlocks zu einem Zopf zusammen. Sie ist erst vor circa 6 Monaten hier auf die Wagenburg zu ihrem Freund gezogen und bereut ihre Entscheidung nicht.
Man kann sich Zeit nehmen, um seinen Alltag geregelt zu kriegen und es ist auch manchmal ganz schön. Davor habe ich in einem Wohnprojekt gewohnt, wo man jede Woche aufs Plenum musste und dies und das ist angestanden. Und hier kann man einfach hier in der Wagenburg seine Ruhe finden und zu sich kommen.
Ich erfahre von ihr, dass die Wagenburg Kunterbund und Bambule e.V. über 70 Bewohner hat. Einige leben schon seit Geburt hier und können sich ein Leben in einer Wohnung nicht vorstellen. Die Wagenburg wird vom Staat verpachtet. Die Miete ist natürlich sehr gering. Für Ina spielen dennoch andere Gründe eine Rolle.
Ich mag das einfach, selber das zu machen. Und wenn man sich selber alle paar Tage seinen Kanister Wasser voll hier hochschleppt, dann hat man auch das Gefühl und weiß, was man eigentlich braucht. Und wenn einem was ausgeht oder mal zum Essen zu kommen zu jemand anderem oder so, das ist kein Problem. Oder die Kühe, die gehören der Wagenburg selber. Dann gibt's auch immer frische Kuhmilch morgens und abends.
Jedoch gibt es auch Dinge, die Ina stören.
Die Stadt legt dann immer Auflagen, dass man halt nicht weiter runter darf. Da gibt es halt die Grenze und das Viertel unten. Ja. Natürlich beschweren sie sich zum Beispiel wegen dem Rauch, den der Holzofen macht. Ja, verschiedene Sachen. Da gibt es halt immer Kompromisse, die man eingehen muss. Oder wir hatten mal eine viel größere Kneipe in der Scheune da unten und die haben sie auch mal abgerissen.
Ich schaue aus dem Fenster ihres Wagens. Diese Menschen scheinen sich ihre Welt aufgebaut zu haben, in der sie sich wohlfühlen. Eine Art Familienzusammenschluss. Ich frage mich, ob man dennoch seine Privatsphäre hier auf der Wagenburg finden kann.
Schon unterschiedlich. Hier wohnen ganz viele Eigenbrötler, die für sich leben oder mit denen man auch nicht so viel zu tun hat oder muss man auch nicht. Aber andererseits ist es ja auch kein Problem wie in einer ganz normalen Wohngemeinschaft.
Und wie wird das Leben hier vom anderen Horizont aus betrachtet?
Ach so, abgegrenzt von der Gesellschaft ist man gar nicht, finde ich. Also man ist dann auch immer noch voll im Leben oder die Leute gehen ja noch arbeiten in die Schule und man muss es halt unter einen Hut kriegen. Und meine Freunde sind eigentlich eher interessiert, stellen dann ganz viele Fragen, wie läuft denn das und was passiert hiermit und so. Aber ich habe auch schon gehört, Leute, die Kinder haben, die in die Schule gehen, die gucken ganz, ganz stark drauf, dass die Kinder saubere Klamotten haben, um halt diese Vorurteile auszuräumen. Weil natürlich die normalen Kinder dann sagen, du bist aus der Wagenburg, du bist irgendwie dreckig. Oder ich habe auch schon gehört, die Kleine da vorne, die wollte keine Freunde mit nach Hause bringen, bevor sie keine...
Und während Ina von dem Vorfall des kleinen Mädchens erzählt, die aus Scham unbedingt eine Klobrille wollte, schweife ich ab zu einem passenden Zitat eines Franzosen. Wahrlich glücklich ist nur der Genügsame. Die Großen und Ehrgeizigen aber sind unglücklich, weil sie unendlich viel brauchen, um zufrieden zu sein. Ina scheint meinen kurzen Ausflug bemerkt zu haben. Und wie von Geisterhand fügt sie hinzu:
Man baut sich das halt eben auf und vollkommen ist es nie. Man hat immer noch eine Baustelle und wenn man das eine Loch geflickt hat, dann kann man an der anderen Seite wieder anfangen.
Das war ein Beitrag von Fadwa Mosen. Wenn es um Privatsphäre geht, macht auch Google immer wieder negative Schlagzeilen. Das jüngste Projekt, um das sich ein Streit entflammt hat, ist Google Street View. Seit einigen Jahren vermisst Google die Welt auf eigene Kosten neu. Die heftig umstrittenen Google Street View-Wagen fahren durch die Straßen und machen Aufnahmen. Die kamerabestückten Autos vermessen nebenbei auch Straßenverläufe und Blitzerstellen. All das soll mal ein Google-eigenes, schön bebildertes Navigationssystem ergeben. Seit 2008 sind die Google Street View Wagen auch auf deutschen Straßen unterwegs. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner will Google zumindest einschränken. Österreich hat Google Street View jüngst verboten. Aber ist Google Street View ein gefährlicher Eingriff in die Privatsphäre oder doch eben einfach eine nützliche Funktion für Google Maps? Darüber gehen die Meinungen auch auf den Straßen in Tübingen auseinander. Janina Weinhold hat Studenten und Passanten gefragt, was sie von Google Street View halten.
Ich halte davon nichts, weil es ein zu massiver Eingriff in die Persönlichkeit ist.
Also auf der einen Seite finde ich es gut für Menschen, die jetzt die Welt sehen wollen, wo sie noch nicht waren, also berühmte Ortschaften und berühmte Plätze. Da finde ich das ganz sinnvoll. Aber sobald es jetzt irgendwie in kleinere Käfer oder so reingeht, wo die Menschen nicht oder ungestört bleiben, da finde ich, sollte man das unterlassen.
Ich finde es ganz praktisch, wenn man sich das so anschauen kann, gerade wenn man den Weg sucht oder so. Das hilft mir immer, wenn ich mir das bei Google anschaue. Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie dann die Leute Angst haben, da könnten Einbrecher irgendwas ausspähen oder sowas. Also ich glaube, das geht so eigentlich nicht.
Also in der Einkaufsstraße oder irgendwas, wenn ich mir das halt irgendwie angucken könnte oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten, wäre das dann schon in Ordnung. Aber wenn ich da jetzt selber wohnen würde, würde ich das auch nicht wollen.
Dass es ganz praktisch sein könnte, wenn man ein Haus irgendwie sieht. Also ich finde, da reicht die Navigation auf jeden Fall aus von Google Maps, die es sowieso schon gibt. Und ich habe bisher jedes Ziel gefunden damit. Und also im Großen und Ganzen finde ich es nicht gut, weil ja, das ist natürlich ein kräftiger Einschnitt ins Privatleben, meiner Meinung nach, und in die Privatsphäre. Und ja, also man weiß ja nie, wer sich dann was ausguckt. Und deswegen ja, finde ich es nicht gut und ich hoffe, es wird verboten. Ich hoffe, sie fahren nicht bei mir vorbei. They are the Cup Champions.
Mikro Europa.
More than the European Championship.
On my mind, on the land, oh Lord, Georgia, Georgia, the song of you comes as soft and clear as the moonlight through the vine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, baby. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Das war Django Reinhardt mit Georgia on my mind, aufgenommen 1936 in Paris. Ihr hört Mikroeuropa hier beim Uniradio Tübingen. Britische Boulevardzeitungen sind berüchtigt dafür, dass sie alles tun, um an eine tolle Geschichte zu kommen. Vor allem, wenn es um Sex, Drogen oder Skandale geht. Meistens sind die Überschriften in den Zeitungen voller Offenbarungen über Promis und ihr Privatleben. Einer der Gründe, warum die Zeitungen mit diesen reißerischen Geschichten davonkommen, ist, dass es in Großbritannien kein Gesetz zur Privatsphäre gibt. Und das heißt, dass Journalisten sich ins Privatleben der Menschen drängen können und das auch tun. Wäre es also nicht besser, wenn es in Großbritannien ein solches Privatsphäregesetz gäbe?
Wir alle kennen das Phänomen. Wir schlagen eine Zeitung oder Zeitschrift auf und schon fällt einem eine reißerische Überschrift ins Auge, auf die ein sensationslüsterner Beitrag folgt. Besonders Zeitschriften sind übersät mit aufgeblasenen Geschichten, die vom Privatleben von berühmten Leuten handeln.
Harry, der Nazi.
Diese Geschichte handelte von Prinz Harry, einem der jungen Mitglieder der britischen Königsfamilie. Er beging den Fehler, als Nazi verkleidet auf eine Kostümparty zu gehen. Ja, das ist ein unverzeihlicher Fehler, aber er beteuerte, dass das eine Art Witz sein sollte. Dieser Fehler wäre aber gar nicht erst publik geworden, wenn nicht heimlich aufgenommene Bilder von ihm im Kostüm einer landesweiten Zeitung zugespielt worden wären.
Der hosenlose Paddy.
Diese Überschrift gehört zu einem Beitrag, der von einem hochrangigen Politiker und seiner Affäre berichtete.
Nationaltrainer und seine bessere Hälfte versaut im Urlaub.
So betitelte eine Zeitung pikante Fotos vom britischen Fußballtrainer der Nationalmannschaft, die von ihm und seiner Frau ohne Erlaubnis im Urlaub gemacht wurden. In Großbritannien gibt es kein Gesetz, das die Privatsphäre schützt. Sollte es das aber nicht geben? Der Rechtsanwalt und Experte Marcel Berlin schreibt unter anderem für einige führende Zeitungen über diesen Umstand. Er findet, es sollte ein solches Gesetz zur Privatsphäre geben. Er erklärt, dass eine große Frage die Debatten im Land dominiert.
Sollte es möglich sein, dass jemand dafür büßen muss, dass er eine berühmte Person ist, indem sein gesamtes Leben der Öffentlichkeit bloßgelegt wird?
Es gibt jedoch noch eine zweite wichtige Frage, die genauso wichtig ist wie die erste. Manche Leute lieben es einfach, in den Medien präsent zu sein, weil sie ein berühmter Sänger, Filmstar oder einfach ein Prominenter sein wollen. Marcel Berlin fragt sich deshalb, ob diese Leute ein solches Recht auf Privatsphäre haben sollten.
Sie geben einfach überall Interviews und lassen es zu, in jedem Nachtclub der Stadt fotografiert zu werden. Aber wenn sie etwas tun, was sie nicht gezeigt haben wollen, rufen sie sofort privat, privat. Jetzt muss man sich selbst die Frage stellen, ist das die Sorte Menschen, die wir mit einem Gesetz zur Privatsphäre schützen wollen?
Der andere wichtige Aspekt der Debatte: Die britische Presse deckt oftmals Fehlverhalten oder anderes schlechtes Benehmen auf und ein Privatsphäregesetz würde sie daran hindern, dies weiterhin tun zu können. Marcel Berlin ist der Meinung, dass besonders Politiker für eine genaue Überprüfung durch die Presse aufgeschlossen sein sollten.
Wenn man sich andere Länder anschaut, in denen es ein sehr striktes Gesetz zur Privatsphäre gibt und Zeitungen und die Medien im Allgemeinen deshalb nicht an die Menschen rankommen, so sieht man auch, dass die Leute dann mit wirklich schlimmen Dingen davonkommen. Vergessen wir für den Moment einmal Prominente und Fußballer und all diese Leute. Aber nehmen wir mal den Premierminister oder irgendwelche Politiker, die etwas Schlimmes tun, wie zum Beispiel irgendeine Form von Täuschung. Und ich meine dabei jetzt andere Länder. Wenn die Presse dort von diesen Dingen weiß, es ihr aber nicht gestattet ist, diese offenzulegen, passiert das aufgrund des Gesetzes.
Ein aktueller Fall besitzt alle notwendigen Anzeichen für die schlimmste Form von unerlaubtem Eindringen in die Privatsphäre. Der Kapitän der britischen Fußballmannschaft hatte eine Affäre mit einem französischen Fotomodel namens Vanessa Peroncel. Die Zeitungen fanden dies heraus und haben angeblich heimlich ihre privaten Telefongespräche mitgehört. Dies ist der Kommentar des Models über die Zeit, in der sie die Presse ständig schikanierte.
It is horrible. It's like a nightmare.
Es ist schrecklich, wie ein Albtraum. Jeden Tag fragt man sich, was werden sie noch alles über mich sagen? Es ist so aufdringlich und es gibt so viele Lügengeschichten. Sie nannten mich Maneater, einen Fußballgroupie und eine geldgeile Goldgräberin, die Männer verführt, um an ihre Geldbeutel zu kommen. Sie sagten, dass ich mit 5 Spielern des FC Chelsea geschlafen haben soll.
Inzwischen hat sie gerichtliche Schritte aufgrund übler Nachrede eingeleitet. Marcel Berlin glaubt daran, dass sie gute Chancen hat und meint, dass sie hätte beschützt werden müssen.
Man könnte so argumentieren, dass Vanessa Peroncel das Opfer in der Geschichte war. Sie war diejenige, die selbst nichts Falsches getan hat, außer dass sie einfach mit der falschen Person geschlafen hat, wenn man das so sagen will. Vom Standpunkt der Presse aus gesehen behaupten diese auch, dass Vanessa Peroncel selbst nichts Falsches gemacht hat, aber auf der anderen Seite ist die breite Masse berechtigt, die ganze Geschichte zu erfahren. Man muss sich fragen, ist Vanessa Peroncel denn nicht auch berechtigt, ihre Privatsphäre zu haben? Und ich denke, die Antwort ist, dass sie hätte beschützt werden müssen, weil sie das unschuldige Opfer in der ganzen Affäre bleibt.
like to sing you a song called Sweet Sir Galahad about my brother-in-law who has very long hair and he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Farinio, whom some of you remember. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets' pride, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And he of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. I get myself to work by 8, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? And here's to the dawn.
Das war Joan Baez live aus Woodstock 1969 mit Sweet Sir Galahad. Ein sehr persönlicher Song, den sie selbst geschrieben hat und dem Mann ihrer Schwester widmet. Davor haben wir einen Beitrag von Anastasia Abraham über die Aufdringlichkeit von Paparazzi gehört. Genau darüber hat sich auch Philipp Ziem Gedanken gemacht.
Ist die Privatsphäre in der heutigen Informationsgesellschaft ein altertümliches Relikt, an dessen Weggang wir uns gewöhnen sollten? Findet ein Leben, vor allem ein prominentes, in Zeiten von Facebook und Twitter zwangsläufig in Reichweite der Öffentlichkeit statt? Gut, die gelebte Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler der westlichen Demokratie und ein bekannter Schauspieler, ein Politiker oder Mitglied der königlichen Familie wird durch seine Arbeit und Präsenz unweigerlich ein Teil des kulturellen und gesellschaftlichen Allgemeingutes. Allerdings ist es eine Gratwanderung, die Grenze zwischen dem öffentlichen Alter Ego und der Privatperson hinter dem Prominenten zu ziehen. Naturgemäß setzen sich die Stars auch selbstständig in Szene, insbesondere wenn sie wie Britney Spears oder Michael Jackson mit den Medien aufgewachsen sind und das Spiel mit der Kamera lieben und leben. Aber was, wenn aus dem Spiel plötzlich ernst wird? wenn der eine den medialen Sandkasten verlässt und dem anderen Boshaftigkeit unterstellt? Darf ein Star seinem Fanpublikum den kleinen Finger geben, aber die ganze Hand vorenthalten? In den USA scheinen die Stars zumindest juristisch die Paparazzi an die Wand zu spielen. Vorwürfe wie etwa eine Würgeattacke von Woody Harrelson oder ein Autoattentat von Keanu Reeves werden reihenweise von den Geschworenen als unglaubwürdig abgestempelt. Doch bekanntermaßen hat jede Journaille zwei Seiten. Der Szenefotograf ist keinesfalls eine durchweg unterprivilegierte und bemitleidenswerte Gattung. In Deutschland scheiterte eine Heike Makatsch, die eine Veröffentlichung privater Fotos mit ihrem Kind nicht verhindern konnte. Auch Franziska von Almsig oder Prinzessin Caroline von Hannover wurden zu Personen der Zeitgeschichte erkoren, an denen die Öffentlichkeit übergeordnetes und berechtigtes Interesse habe. Aus eben diesem übergeordneten Interesse resultieren jedoch auch journalistische Abgründe wie der Niedergang von Britney Spears. Detailliert dokumentiert mit Fotos, auf denen das Sternchen gefallen und der Kopf geschoren ist. Die Frage, die sich jeder Einzelne stellen kann, ist, ob er das braucht. Wenn man mit demselben Anspruch konsumiert, mit dem man sich gerne nach außen schmückt, um sich zu profilieren, finden literaturpreisverdächtige Schlagzeilen wie Britney tankt mit steifen Nippeln kein Publikum. Dann bliebe Platz, das Interesse dem eigentlichen Grund zuzuwenden, warum ein Star wie Michael Jackson ein solcher geworden ist. Nämlich dem Schaffen, dem kulturellen oder künstlerischen Werk hinter dem Glamour.
Oh, no. Yeah.
Vor 2 Tagen hatte Michael Jackson seinen 1-jährigen Todestag. Auch ihm haben Paparazzi das Leben mehr als schwer gemacht. Das war Privacy aus seinem letzten Soloalbum Invincible, seine Abrechnung mit den Paparazzi. Ein anderer Aspekt unseres heutigen Themas Privatsphäre ist der Schutz von persönlichen Daten. Das ist auch eines der Hauptthemen in der EU. Oft wissen wir nicht einmal, wer überhaupt alles Zugang zu unseren privaten Daten hat. Der folgende Beitrag von Oana Moisil und Andrada Lautaru aus Rumänien gibt einen Einblick in die Möglichkeiten, sich vor dem Missbrauch persönlicher Daten zu schützen und wie uns gesetzliche Vorschriften dabei helfen.
Auf internationaler Ebene ist das Problem vom Verlust der Privatsphäre aufgekommen, seit unsere persönlichen Daten im global zugänglichen Netz öffentlich gemacht wurden. Was ist der Zweck des Sammelns unserer persönlichen Daten? Wie ist es möglich, dass diese ohne unser Einverständnis zu diversen Firmen gelangen? Und vor allem, inwieweit kann sich dieser Informationsverkehr auf uns auswirken? Über das Gesetz Nummer 677 von 2001, welches den Schutz des Individuums im Hinblick auf die Verarbeitung von persönlichen Daten garantiert, hat unsere Kollegin Andrada Lautaru weitere Details.
Das derzeitige Gesetz hat die Zielsetzung, den Schutz der Personenrechte und Freiheiten zu gewährleisten, vor allem das Recht auf Intimität, was den passenden Umgang mit Details aus Privat- und Familienleben meint. Der Gebrauch der Rechte, welche im aktuellen Gesetz verankert sind, kann nur in einigen wenigen Fällen, die vom Gesetz vertreten werden, im Schnellverfahren eingeschränkt werden. Jedwedes Freigeben persönlicher Daten könnte eigentlich nur dann zustande kommen, wenn die dazu befugte Person für die Freigabe eines speziellen Informationsflusses ihre Zustimmung gegeben hat.
Zusammen mit dem Ziel der Bekämpfung des Terrorismus und der Kriminalität scheint es so, als ob das Speichern und Abstempeln von jedem von uns zur Normalität des 21. Jahrhunderts gehöre. In einem Land wie Rumänien mit der Vergangenheit unter dem Diktat des Kommunismus können der Zugang der Obrigkeit zu Informationen, die unsere Religion, sexuelle Orientierung oder politische Zugehörigkeiten betreffen, leicht ein Gefühl von übermächtiger Kontrolle hervorrufen. Renate Weber, Mitglied des Europaparlaments, erklärt die Nachteile des unerlaubten Zugangs zu solchen Daten.
Ich denke wirklich, dass diese Maßlosigkeit des Sammelns persönlicher Daten nicht berechtigt ist. Ich fühle mich so, als ob wir all dem ausgeliefert wären. Die größte Angst dabei ist, dass all die Informationen irgendwo im globalen Netzwerk herumirren und wir nicht wissen, wie nachlässig oder mit welchen schlechten Absichten sie von jemandem verwendet werden.
In der Europäischen Union kommen viele Diskussionen in der sogenannten Arbeitsgruppe zum Schutz der persönlichen Daten immer dann auf, wenn die Gesetzgebung von Mitgliedstaaten keine konkreten Prognosen in diesem Bereich treffen. Dazu die Abgeordnete Renate Weber.
Ich würde behaupten, dass das Europaparlament die einzige Institution ist, die sich größtenteils auf die Absicherung des Zugangs zu persönlichen Daten konzentriert. Und zwar insofern, als dieser nur für wenige bestimmte Zwecke besteht und nur ein Teil der Informationen insgesamt verarbeitet und weitergeschickt wird. Das ist zum Beispiel eines der Probleme, welches uns am meisten interessiert.
Ein weiteres Problem ist durch die freiwillige Abgabe von persönlichen Informationen im Internet entstanden. Und dies unter der Schirmherrschaft der Politik der Vertraulichkeit, welche das Internet eigentlich mit einbezieht. Allerdings bleibt das Internet trotzdem der produktivste Ort für die sogenannten Identitätsdiebe. In diesem Zusammenhang erfasst die neue Technologie sowohl unser öffentliches als auch unser privates Leben und wir finden uns selbst vor eine internationale Krise gestellt. Über eine mögliche Lösung für dieses Problem spricht der Computerspezialist Cerece Soltan.
Zuallererst muss die Person, die ihre persönlichen Daten in eine Seite einfügt, wissen, ob sie der Internetseite trauen kann. Nur wenn die Person die Garantie hat, dass die Seite vertrauenswürdig ist, gelangen die persönlichen Informationen zu den Firmen. Es muss also ein beiderseitiges Übereinkommen getroffen werden.
Berücksichtigt man, dass das Gesetz, welches die Sicherheit von persönlichen Daten betrifft, in Rumänien nicht sehr konkret konzipiert ist, so zeigt sich, dass die Verantwortung der Aufdeckung dieser Art von Informationen in erster Linie unsere Aufgabe ist. Wenn wir auf eine Verbesserung des Sicherheitssystems der privaten Informationen hoffen wollen, sollten wir uns erst einmal bewusst werden, wie oberflächlich wir mit der Weitergabe unserer persönlichen Informationen umgehen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Xavier, very ice. The tables are tight, you're gonna foot the bill. No one go home, but we can't stay. It seems they're gonna kick us out once again. Turn it to the toilet, it's quarter to 3. Not easy hit the target with my losing balance. Come turn back the lights on, the stops are thin up, a brush to the bar and say the steady voice. Last round before they kick us out, last round before we all fall to the ground. Thanks for the good times, hospitality. Sorry for the broken glass, the trouble and a lot of spilled beer. Stagger up the stairs of your favorite bar, looking forward to your coffee hole. Get a boat in the nightly streets, glimmering street lights and the smell of vomit. We remember the good times and those we can't remember, and then we're gonna scream a last time together. Last round before they kick us out, last round before we all fall. Last round before we all fall to the ground. Thanks for the good times, hospitality. Sorry for the broken glass, the trouble and the lot of spilled beer. Last round before they kick us out. Last round before we all fall to the ground.
Das waren Jacuzzi aus Pforzheim mit Last Round. Ihr hört Mikroeuropa und heute geht es bei uns um das Thema Privatsphäre. Natürlich ist unser Bedürfnis nach Privatsphäre in unserer Psyche angelegt. Oft begegnet uns das Thema auch, ohne dass wir uns darüber bewusst sind. Zum Beispiel immer dann, wenn wir uns im Internet bewegen. Der Medienpsychologe Kai Sassenberg lehrt an der Universität hier in Tübingen und arbeitet am Institut für Wissensmedien in der Südstadt. Marie-Louise Ritter hat sich mit ihm unterhalten. Beim Thema Privacy wollte sie zunächst einmal wissen, wann Menschen sich überhaupt in ihre Privatsphäre bedrängt fühlen.
Es gibt Persönlichkeitseigenschaften und wir unterscheiden uns in unserem Charakter. Wir haben alle Eigenarten. Und so kann man wissenschaftlich eben auch sagen, es gibt Leute, die eher den Kontakt zu anderen suchen und es gibt Leute, die etwas reservierter sind. Das sind einfach Grundeigenschaften. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Situationen und Inhalte, wo wir eher Menschen an uns dranlassen und wo wir es an anderer Stelle eher nicht tun. Zum Beispiel in einem Fall von Trauer ziehen wir engere Grenzen. In einem Fall von Freude ist es vielleicht leichter, mehr Menschen um einen drumherum zu haben.
Sind wir denn in der Lage dazu, unser Privatsphärenempfinden zu trainieren, in welche Richtung auch immer, sodass wir zum Beispiel unser Schamgefühl vor Fremden ablegen könnten?
Man kann grundsätzlich sehr viel bei Menschen trainieren. Das ist immer die Frage, was wünschenswert ist und was nicht wünschenswert ist. Man kann das Schamgefühl trainieren. Das macht man zum Beispiel im Kontext von Sexualtherapie, wo man die Leute dazu bringt, über Dinge zu reden, über die sie sich sonst noch nicht mal nachzudenken trauen würden. Und damit kann man zeigen, man kann sehr wohl Schamgefühl und Grenzen und Offenheit trainieren. Es ist eben bloß gesund, das in gewissen Grenzen zu haben. Es ist eben gesund, Grenzen zu ziehen. Und insofern ist das Trainieren können und das Trainieren sollen nicht unbedingt das Gleiche.
In welchen Fällen würden Sie es denn empfehlen, zu trainieren?
Es gibt zum Beispiel Menschen, die sozial phobisch sind, das heißt, die grundsätzlich Angst vor den Reaktionen anderer auf ihr Verhalten haben, beziehungsweise Angst davor haben, dass ihr eigenes Verhalten in sozialen Situationen fehlerbehaftet ist, dass sie etwas falsch machen, dass sie etwas machen, was sie eigentlich nicht tun wollen. Und bei diesen Menschen trainiert man natürlich schon, dass diese Emotionen, diese Angst eben nicht weiter auftritt, denn ansonsten würden die es in letzter Konsequenz zu Hause einschließen, weil sie eben jeden Kontakt mit anderen vermeiden würden.
Und wie sähe so ein Training aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Das kommt auf den Einzelfall an. Es kommt natürlich darauf an, was für eine spezifische Störung, zum Teil auch welche Ursache vorliegt. Im Allgemeinen versucht man bei der Therapie von Phobien, das heißt, wir reden hier über therapeutische Maßnahmen, nicht über Trainings, die Leute tatsächlich mit der Situation zu konfrontieren. Das heißt, die bilden eine Hierarchie und sagen, wovor sie am meisten Angst haben und wählen dann aus dieser Hierarchie etwas aus und man steigert Stück für Stück diese Situation. Die Leute begeben sich in die Situation herein und machen die Erfahrung, dass es eigentlich keinen Grund gibt, Angst zu haben. Das heißt aber in vielen Situationen auch, man muss über eine längere Zeit diese Angst aushalten. Und dadurch wird erlernt, dass man keine Angst haben muss oder besser verlernt, mit diesen Situationen Angst zu assoziieren.
Was passiert denn nun mit Menschen, denen das Recht auf einen eigenen privaten Raum verwehrt wird? Zum Beispiel, wenn eine Familie nicht genügend Geld zur Verfügung hat, jedem Mitglied ein eigenes Zimmer bereitzustellen.
Ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die zwar bei uns und zu unserer Zeit eine Bedeutung hat, aber wenn wir mal ein bisschen zurückblicken oder in andere Kulturen blicken, wenn wir feststellen, dass die Mehrheit eigentlich kein eigenes Zimmer hat. Das heißt, was darin zum Ausdruck kommt in dieser Frage und was, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir gewohnt sind, sehr viel Privatsphäre zu haben, dass sich Menschen aber sehr darin unterscheiden, was sie denn gewohnt sind hinsichtlich ihrer Privatsphäre. Und das zeigt eben auch, dass Menschen sich da sehr gut anpassen können. Es ist also nicht unbedingt so, dass irgendjemand behaupten könnte, man muss das eigene Zimmer haben. Entschuldigung für diejenigen, denen ich jetzt gerade in den Rücken falle. Aber ernsthafter, es ist nicht so, dass Menschen ein bestimmtes Niveau an Privatsphäre brauchen, sondern sie es deshalb brauchen oder dann brauchen, wenn sie daran gewöhnt sind.
To sleep, I think about the implications of diving in too deep, possibly the complications, especially at night. I worry over situations I know will be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day, it reappears. Night after night, my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Alone between the sheets. Time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights, and though there's little variation, it nullifies the night. I can't get to sleep. I think about
Vielen Dank an Colin Hay für Overkill. Ihr hört Mikroeuropa mit dem Thema Privacy. Im Gespräch mit Medienpsychologe Professor Kai Sassenberg hat Marie-Louise Ritter noch einmal das Thema Familie angesprochen. Denn auch in der Familie sollte jedes Mitglied ein gewisses Maß an privatem Raum haben. Aber wie viel privater Raum ist zum Beispiel für Jugendliche gesund? Sollten sie in ihren Zimmern machen dürfen, was sie wollen? Oder muss es Regeln geben, wie zum Beispiel, dass es keinen PC im Jugendzimmer gibt?
Bis zu 3 Jahren haben Kinder kaum eine Idee von Gefahren und kennen eben genau diese Grenzen nicht. Da ist die Verantwortung der Erziehungsberechtigten deutlich höher. Es ist aber trotzdem so, dass irgendwann auch der Zustand erreicht werden muss, wo dann Jugendliche oder junge Erwachsene auf eigenen Beinen stehen müssen. Und genau zwischen diesen beiden Extrempolen bewegt sich tatsächlich die notwendige Entscheidung. Da ein absolutes Urteil zu fällen, wäre viel zu vereinfacht und meiner Ansicht nach kann es auch kein absolutes Urteil geben.
Heiß diskutiert wird im Moment ja auch immer wieder das Internet und die Macht der sozialen Netzwerke. Auf einmal sind wir alle bereit, private Informationen über uns und sogar Fotos für jedermann sichtbar online zu stellen. Inwiefern verändert sich denn dadurch unser Öffentlichkeitsempfinden?
Ich möchte zunächst mal sagen, dass nicht alle dazu bereit sind. Das ist auch wiederum ein Punkt, wo man zwischen Menschen unterscheiden muss. Und es gibt inzwischen auch für Online-Communities Aussteigernetzwerke. Also es gibt diese Webseiten, auf denen Leute dann darstellen, dass sie ausgestiegen sind und warum sie ausgestiegen sind. Das heißt, es geht zum Teil tatsächlich zu weit, was dort getan wird. Zumindest geht es manchen zu weit. Trotzdem gibt es eine Tendenz, in diesen sozialen Netzwerken Informationen einzustellen, die man sicher nicht ans schwarze Brett am Arbeitsplatz hängen würde, obwohl der Unterschied eigentlich gar nicht so sonderlich groß ist. Und der Hintergrund dafür ist möglicherweise, dass Menschen am Computer mehr auf sich selbst fokussiert sind. Das heißt, es stehen die eigenen Einstellungen, die eigenen Werte, die eigenen Gefühle deutlich mehr im Vordergrund. Man ist eher bereit, über sich selber zu reden, weil man doch ein gewisses Gefühl von Privatheit hat. Und dieses Phänomen dieser privaten Selbstaufmerksamkeit führt dazu, dass sich Leute tatsächlich eher offenbaren, dass sie eher preisgeben, was sie sonst vielleicht nicht preisgeben würden.
Das heißt, wir schätzen diese Öffentlichkeit in den sozialen Netzwerken auch anders ein. Also uns ist gar nicht bewusst, wie öffentlich es eigentlich ist.
Es kann durchaus sein, wir wissen das tatsächlich nicht wissenschaftlich über soziale Netzwerke, wir wissen es aber über andere Formen der Kommunikation über Internet, dass es tatsächlich so ist, dass die Öffentlichkeit nicht so sehr wahrgenommen wird. Was nicht heißt, dass die Leute nicht darüber reflektieren können und sagen können, naja, es können ja so und so viele Menschen lesen, sondern in der Situation, in der es reingestellt wird, kommt dieser Gedanke einfach nicht auf. Und das bedeutet eben, man reguliert nicht das Verhalten so weit runter, wie man es vielleicht runterregulieren würde, wenn man irgendwo auf einer Bühne stehen würde.
Ist dieses Preisgeben der persönlichen Daten denn ein Gefahrenfaktor, nicht nur für Jugendliche, sondern auch für uns alle?
Das ist unheimlich schwer einzuschätzen. Ich denke, man muss abwägen. Auf der einen Seite ist es so, dass man natürlich sagen kann, und das ist ja auch in den Medien in letzter Zeit häufiger diskutiert worden, was passiert, wenn der Arbeitgeber 5, 7 oder 10 Jahre später Informationen findet, die er besser nicht finden sollte. Vor allen Dingen dann, wenn man berücksichtigt, dass ja nicht nur eine Webseite vorhanden ist, sondern dass auch die Spuren dieser Webseite möglicherweise auf irgendwelchen Suchmaschinen-Servern über Jahre überleben. Das heißt, man hat keine Kontrolle mehr, wenn die Information einmal draußen in der Welt ist. Und es kann natürlich zum Problem werden, das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist es so, dass das im Grunde nur eine offenere und professionalisiertere Version von Poesiealben oder persönlichen Fragen, die Schüler vor 20, 30 Jahren ausgetauscht haben in irgendwelchen Büchern ist. Die Profile auf den Netzwerkseiten sehen tatsächlich gar nicht so anders aus. Sicher, es ist privater gewesen, was man vorher gemacht hat. Es ist eine größere Öffentlichkeit. Die Frage ist, ob diese Bücher, in denen das geschrieben stand, mit eigener Handschrift, wo auch klar war, das kann nicht gefälscht sein, ob die nicht auch eine größere Öffentlichkeit erlangen konnten. Also ich denke, man muss da sehr abwägen. Natürlich ist das soziale Netzwerk offener, das ist keine Frage. Aber es bedient natürlich in gewisser Weise auch eine Form des Austausches, die es schon lange gibt. Nur sie ist eben offener und in eine breitere Öffentlichkeit getragen worden.
Offensichtlich wandelt sich also unser Öffentlichkeitsempfinden. Im Internet werden wir bestimmt auch in Zukunft mit neuen Situationen konfrontiert, die unser Privatsphäre-Denken verändern. In welche Richtung es unser Denken aber verändert, liegt nach wie vor bei uns selbst. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung über Privatheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sarah Bonin und Marie-Louise Ritter haben die Beiträge aus Rumänien und England übersetzt und eingesprochen. Die Musik habe ich zusammen mit Ulrich Hägele ausgesucht. Für die Technik zuständig war Oliver Lichtwald. Hinter dem Mikrofon saß heute Tanja Hippler. In unserer nächsten Sendung am 25. Juli wird sich alles um das Thema Poverty drehen. Schön, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Zum Abschluss hört ihr noch einen unveröffentlichten Titel von den Rolling Stones aus dem Jahr 1969. Viel Spaß mit Leather Jacket und bis zum nächsten Mal.